Tomaten auf der Fantasie.
Der Podcast mit dem Behindertenblick auf die Arbeits- und Organisationswelt.
Ich bin Sophie von Stockhausen, Autorin und Influencerin.
Und ich bin Carsten Otto, Organisationsberater und Psychodramatiker. Folge 1. Wer oder was ist hier eigentlich behindert? Der erste Teil. Für dieses Thema haben wir Professor Dr. Dino Capovilla zu Besuch. Und da unser Gespräch mit ihm so ergiebig ausgefallen ist, haben wir uns entschieden, 2 Folgen zu machen. Darum herzlich willkommen im ersten Teil von 2. Hallo Sophie.
Hallo Carsten.
Na, alles gut?
Wunderbar.
Heute Thema, wer oder was ist hier eigentlich behindert?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe gesehen, du hast uns einen Gast mitgebracht.
Ich habe uns Besuch mitgebracht, genau.
Besuch, genau.
Genau, und zu Besuch habe ich heute mitgebracht den Dino. In ganzer Größe Herrn Professor Dr. Dino Capovilla.
Herzlich willkommen.
Hallo.
So, ich würde erstmal, Dino, darf ich ein bisschen was über dich erzählen?
Sehr gern.
Also, der Dino ist aktuell bei der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg und dort für den Fachbereich Lernen im Förderschwerpunkt Sehen zuständig. Also, ich weiß nicht, sagt man da heute noch Rehabilitationspädagogik zu? Das wird uns Dino wahrscheinlich gleich beantworten können. Und sitzt zudem noch im wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung zum Bericht über die Lebenslagen von Menschen mit Behinderung in Deutschland, der gerade wieder im Entstehen ist. Und ist daher halt Fachexperte fürs Thema Behinderung und zudem Informatiker, Philosoph, Autor, Influencer neuerdings, wie ich gehört habe. Na, und was habe ich noch vergessen, Dino? Was gibt's über dich sonst noch zu sagen?
Da gibt es wahrscheinlich einiges, aber das Relevante war das wohl.
Da gibt es irgendwas, was dir jetzt gerade noch wichtig ist.
Ach ja, ich habe halt auch eine Sehbeeinträchtigung seit meiner Geburt und fühle sozusagen in dem ganzen Kontext mit, auch wenn ich tatsächlich nie vorhatte, ein sogenannter Berufsbehinderter zu werden, der mit seiner eigenen Behinderung lebend dann auch einen Beruf ergreift, der die Thematik bearbeitet.
Ja, da haben wir was gemein. Dino, wir, Sophie und ich, wir starten immer in unserem kleinen Salon, dem wir hier so sitzen, mit so einer kleinen thematischen Einstiegsanekdote, die heute glücklicherweise Sophie vorbereiten musste. Und ich würde da jetzt erstmal Sophie die Bühne geben für die heutige Anekdote.
Genau, es ist ja gerade Spargelzeit und ich liebe diese Zeit und überesse mich immer an Spargel, bis ich ihn nicht mehr sehen kann, er mir aus den Ohren wächst, wie man so schön sagt. Und um dann alle Zutaten zu kaufen, gehe ich gerne in den Supermarkt meines Vertrauens bei uns in Kiez. Der ist relativ neu eröffnet worden nach einem Umbau und ziemlich modern. Und die Mitarbeitenden dort haben sich jetzt auf die Fahne geschrieben, extrem freundlich zu sein. Also diese Freundlichkeit, wie man sie auch gerade bei den Mitarbeitenden der Deutschen Bahn viel erlebt, ne? So super hilfsbereit, was ich sonst im Berliner Kontext nicht so kenne, dass man auch unaufgefordert Hilfe bekommt. Ja? Und ich habe dann alle meine Sachen zusammengesucht, die ich für das Spargelessen brauchte und das auf das Band gelegt, denn es gibt dort normale Kassen, wo noch eine Kassiererin oder ein Kassierer sitzt und dann gibt es eben auch diese Self-Checkout-Counter, also diese Selbstbedienerkassen, die sind natürlich für Menschen wie uns meistens nur nach Anweisung oder Anleitung bedienbar. Also wenn ich da von mir sprechen darf, jedenfalls kann ich die nicht bedienen. Und sie sind auch so konstruiert, dass sowohl Menschen, die jetzt zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, als auch Menschen eben mit einer Sehbeeinträchtigung sie nicht bedienen können. Und da frage ich mich natürlich immer so, es gibt sie seit einem halben Jahr, warum sind die immer noch so gebaut und nicht anders, sind ja jetzt nicht 20 Jahre alt. Aber egal, das ist auch ein anderes Thema. Als ich dann dran war bei der Kassiererin, fragte sie mich mit so ein bisschen zwar lächelnden und freundlichen, aber leicht vorwurfsvollen Ton, und haben Sie den Spargel auch hier wogen? Und dann meinte ich so, nee. Und solange die Waage nicht mit mir spricht, wird es auch problematisch, da wird es nichts werden. Man muss dazu sagen, ich stand da schon mit Langstock und Button und so weiter hinterm Counter und dann guckte sie mich so gönnerhaft an und meinte, naja, ich zeig Ihnen nicht mal, wie die mit Ihnen spricht, ne? Das kann die nämlich schon nicht. Ich dachte so, oh wow, cool, habe ich denen Unrecht getan, haben vielleicht doch eine barrierefreie Waage hier im Supermarkt, mega, lasse ich mir gerne zeigen. Und als sie sich dann da rausgeschält hatte aus ihrem Kabuff und sah, dass ich da eben mit Langstock stand, meinte sie, oh, nee, ach so, nee, mit Ihnen spricht sie wohl doch nicht. Ja, das tut mir jetzt leid, also das habe ich nicht gesehen. Ja, also nee, nix für ungut, ich wiege das für Sie. Da dachte ich nur so, aha, also in dem Fall ist es zwar eine sprechende Waage, aber nicht für uns.
Ja, spannend. Also Behinderungserfahrung gerade, richtig?
Richtig. Und es ist zwar kein Beispiel jetzt aus der Arbeitswelt, wenn man so will, sondern eher so eine klassische Alltagssituation, wie wir sie wahrscheinlich alle kennen. Aber es ist ja schon die Frage, wer oder was wird oder ist hier behindert, ne?
Hm. Spannend. Dino, mal gleich die Frage an den Experten. Was steckt denn da drin an Behinderung?
Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob es tatsächlich um Behinderung geht in der Situation. Da gibt es ja zwei Menschen, die jetzt in einer Alltagssituation sind und die erleben eine bestimmte Situation, die für sie beide in irgendeiner Form unangenehm ist. Und offenbar haben beide eine Form von Behinderung erlebt. Auf der einen Seite ist eine Person, die die Spargel, aus welchem Grund dann auch immer, nicht wiegen kann. Das ist dieser Dame ja offensichtlich an der Kasse auch nicht zum ersten Mal passiert, dass die nicht gewogen waren und dass das Menschen als Herausforderungen erleben, das zu wiegen, weshalb sie es dann ja auch versucht hat, nachzubilden. Und auf der anderen Seite ist eine Person, die offenbar in ihrer Wahrnehmung gefangen gar nicht erlebt hat und wahrgenommen hat, dass da eine Person ist, die sich offensichtlich doch sehr bemüht gekennzeichnet hat, um eine bestimmte Reaktion auszulösen. Das ist ihr dann wohl entgangen und zu spät aufgefallen, was dann auch ausgelöst hat, dass ihr das unangenehm war. Also das hat sie ausgedrückt. Oh, tut mir leid, dann spricht die doch nicht und so weiter. Also hat sie das sozusagen auch als unangenehm erlebt und Behinderung erfahren. Also dass es anders ist. Mit dem Behinderungsbegriff, den wir eigentlich so gesellschaftlich verwenden, weiß ich gar nicht, ob wir das so verbinden müssen oder sollten, weil hier haben wir dieses klassische, also die klassische Situation, dass wir einfach Handlungen im Alltag organisieren müssen und die Drehbücher, die wir zur Verfügung haben, also wie wir uns da verhalten sollen, so dass das möglichst reibungslos verläuft, halt nicht funktioniert haben auf zwei Seiten.
Spannende Perspektive.
Ja, also das hat dann einfach auch so ein bisschen was mit dieser soziokulturellen Interaktion, zwischenmenschlichen Interaktionen zu tun. Ich glaube, wenn ich diese Erfahrung über die letzten 10, 15 Jahre gemacht habe, ging es bei mir immer ganz oft darum, ne, auch wenn man zum Beispiel um Hilfe bittet und dann eine patzige Antwort bekommt, weil die andere Person es auch nicht gemerkt hat, dass man wirklich hilfsbedürftig ist, ich dann immer denke, was bringt es dir in dem Moment, die patzige Antwort zu geben, statt einfach die Antwort auf meine Frage. Ja, und da muss man sich ja schon fragen, was ist in unserer Gesellschaft los, dass Menschen immer gleich erstmal von dem Normalzustand und was ist in diesen, also in unseren Augen überhaupt normal, ausgehen und nie vielleicht erstmal die Bedürftigkeit sehen, wie du auch richtig sagtest eben, wie sie auch immer gestrickt sein mag. Es kann ja auch sein, dass ich einfach eine Wagenallergie habe und sie deshalb nicht benutzen kann. Ne?
Naja, aber ich denke, Verhalten ist ja, egal wie wir es drehen und wenden, also das, was Menschen tun, ist ja immer in irgendeiner Form subjektiv problemlösend, subjektiv zielführend. Verhalten macht ja Sinn. Menschen verhalten sich so, weil das für sie in dem Moment irgendetwas löst, irgendeine Herausforderung bearbeitet. Und wenn das jetzt darin besteht, dass sich die Wut aufgestaut hat und man die jetzt halt bei jemand anderem abstellen kann, muss man tatsächlich sagen, liegt es dann an der anderen Person darin, das halt irgendwie von sich zu weisen oder an sich vorbei gleiten zu lassen, was natürlich schwerer fällt, wenn man ein Stigma, wie es Goffman sagen würde, oder wenn man halt eine Zuschreibung hat, mit der man selbst bestimmte Einschränkungen zu erklären sucht, wenn man durchs Leben geht.
Ja, total.
fand da gerade einen Begriff sehr, sehr schön. Denn vielleicht darf ich euch den als Startpunkt unserer kleinen Exkursionsreise vorschlagen. Sophie, du hattest gerade von Normalität gesprochen. Um Behinderung zu definieren, steckt ja immer eine Abweichung zur Normalität drin. Richtig, Dino?
Würdigst du ja der alterstypischen Normalität, wenn wir es auf die Person beziehen, ja.
Okay, was steckt da drin? Also lass uns doch mal anfangen mit, was ist eigentlich normal? Was macht einen Menschen denn aus wissenschaftlicher Sicht, aber natürlich auch aus deiner persönlichen Sicht, Dino, normal?
Das ist nicht leicht zu beantworten. Ich persönlich, da gibt es so zwei Richtungen, wie man das denken kann. Ich persönlich tendiere dazu, tatsächlich zu sagen, das, was der Großteil der Menschen macht, also wo wir eine Mehrheit haben, die eine bestimmte Praxis lebt, das könnten wir als normal bezeichnen. In dem Sinne ist natürlich eine Person, die eine Sehbeeinträchtigung hat, nicht normal, weil sie nicht die Mehrheit ist. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch in diesem ganzen Zusammenhang eine definitorische Normalität. Das lässt sich recht gut bei diesen Wohnkonzepten der Normalisierung der 80er Jahre und 70er Jahre auch betrachten, die bis heute ja sehr, sehr stark in der Behindertenhilfe gelebt werden. Da geht es ja um die Frage, wenn ich die Lebenskultur, die Lebensform von behinderten Menschen organisiere, dann kommt man zum Schluss, dass die normale Lebensform oder Lebensweise von Menschen mit Behinderung in Wohngemeinschaften sein soll, die zu 7, 8 Personen zusammenleben, alle haben einen eigenen Raum. Und das leitet sich daraus ab, nicht, dass wir annehmen, dass Normalität das ist, was Menschen im Durchschnitt eben leben. Dann müssten wir nämlich alle vermutlich als Single leben, wenn wir in die Großstädte inzwischen schauen, in einem Haushalt allein. Sondern dass wir einfach festlegen, das ist die Vorstellung der Behindertenhilfe, was für behinderte Menschen ein normales Leben ist. Und da tut sich natürlich eine ganz, ganz große Lücke auf, weil diese Normalität doch sehr, sehr fremd oder sehr, sehr fern ist von dem, was eigentlich im klassischen, traditionellen und Alltagsleben üblich ist. Und somit der Begriff der Normalität ist wichtig, tut aber immer diese Schwierigkeit mit auf, was man darunter versteht. Ich selbst finde, wie gesagt, es ist der Durchschnitt, das, was im Durchschnitt passiert, eben nicht diese definitorische Variante und finde es deshalb eigentlich aus meiner Perspektive auch überhaupt nicht schlimm, wenn jemand von du bist normal und du bist nicht normal. Ja, ich bin tatsächlich nicht normal, wenn ich eine Behinderung habe. Das ist nun mal eine Abweichung von der Normalität, weil es die in der Zuschreibungsform zumindest nicht gibt, wie wir vorher gesehen haben. Behinderungen im Alltag erlebt jeder Mensch immer wieder. Das ist nichts Besonderes, aber jetzt die Zuschreibung als Ganzes, die sozusagen die Persönlichkeit erfasst, das ist sicher nicht Normalität.
Die Frage, die sich mir da gleich stellt, ist, du redest ja gerade von einem Durchschnitt, der Normalität bildet. Ja? Nun sehe ich uns drei hier mit, alle drei in der Kategorie sehbehindert, ja, aber trotzdem mit sehr unterschiedlichen Normalitäten. Ja, und ich frage mich, was du gerade meintest, die Behindertenhilfe definiert ja dann auch eine gewisse Normalität für so einen kategorialen Begriff wie Behinderung. Funktioniert denn das überhaupt bei dieser Vielfalt an verschiedensten Behinderungen, die es gibt? Also kann man da überhaupt einen Durchschnitt bilden?
Ja, ich denke, dass das nicht als ideologisches Projekt vollzogen wird, sondern eher als abrechnungstechnisches Projekt. Also ich muss ja irgendwie bestimmte Kategorien auch innerhalb der Kategorie definieren, um Abrechnungsposten zu entwickeln und die dann einreichen zu können, daraus Berufsbilder erschaffen zu können. Also wird man immer Kategorien schaffen, in die dann natürlich Menschen mit Behinderung reinpassen müssen, um Leistungen zu schaffen, Leistungen zu konzipieren, Leistungen zu standardisieren. Das ist ein Problem, weil die Behinderung ja schon dazu führt, dass man im höchsten Maße individuell ist, was dann ja zu so schrägen Konzepten führt wie promovierenden Gruppen von Menschen mit Behinderung, die an Universitäten gegründet werden, wo also sozusagen ein Topf gebildet wird aus allen Menschen mit Behinderung, die eine Hörbeeinträchtigung haben, eine Sprachbeeinträchtigung und eine Sehbeeinträchtigung oder körperliche Beeinträchtigungen. wo man sich ja schon fragen muss, was haben diese Menschen jetzt gemein, bis auf eine bestimmte Ausgrenzungserfahrung, die möglicherweise alle haben. Aber ansonsten sind die Bedürfnisse ja wirklich im höchsten Maße unterschiedlich und wahrscheinlich, da sie alle an der Universität studieren, doch dann sehr viel näher an denen, die Menschen aus dem eigenen Fachbereich haben, aus der eigenen Wissenschaftskultur haben und
Ja,
so
und
weiter.
es widerspricht ja eigentlich auch diesen Teilhabe-Inklusionsgedanken total. Also ich habe da auch immer ein Störgefühl, wenn ich so das Gefühl habe, man wird dann immer sofort nur einer bestimmten Gruppe zugehört, wie du richtig sagst, man versucht den gemeinsamen Nenner, den kleinsten gemeinsamen Nenner, also sagen wir den Schweregrad der Behinderung oder was auch immer zu finden oder sagen, das ist die Schwerbehinderung, das ist eine leicht behinderte Person in Anführungszeichen. Und dann soll man sich eben dieser Gruppe zugehörig fühlen und soll irgendwie daraus dann was Neues schöpfen oder soll zusammenleben oder zusammenarbeiten, zusammenwirken, Kultur erleben. Und das ist, finde ich genauso schwierig, weil, wie du richtig sagst, man hat halt vielleicht überhaupt keine Gemeinsamkeiten und die Gemeinsamkeiten, die wir jetzt im beruflichen Kontext suchen, wenn wir jetzt eben an gelungene Teilhabe denken, soll ja eigentlich sein, dass du in deinem Fachbereich eben gar nicht großartig darüber sprechen musst, ob da jetzt andere Menschen mit Behinderung oder mit Einschränkungen oder wie divers eure Umgebung ist, sondern dass ihr euch fachlich austauschen könnt und dass für alle Gruppen, die marginalisiert sind, eben Bedingungen geschaffen werden, dass sie gemeinsam arbeiten können, ne? Und das wäre ja in dem Zug nochmal ganz spannend zu erfahren, wie du es da mit so einem Inklusionsbegriff siehst und was da deine Gedanken dazu sind.
Naja, der Inklusionsbegriff ist natürlich in vielerlei Hinsicht benutzt und wird benutzt und instrumentalisiert. Ich weiß gar nicht, ob es da so sehr um Inklusion geht. Also ich habe ja ein Ziel. Also Menschen verbinden sich ja mit bestimmten Zielen. Und wenn sie ein gemeinsames Ziel haben, an dem sie arbeiten können, dann gibt es ganz viele Diskurse von Benachteiligung, von Diskriminierung, von Diskreditierung und so weiter, schlicht und einfach nicht. Das hat der gute Zola in den 70er Jahren, also im Rahmen der ersten Spuren der Behindertenbewegung und Disability Studies sehr schön gesagt, das soziale Verhalten oder die soziale Abweichung, die sozialen Normabweichungen werden immer dann relevant, wenn es um soziale Kontrolle geht. Das heißt, ich werde genau dann herausziehen, oh, diese blinde Person hier, die verhält sich, die bewegt sich so komisch, das passt ja gar nicht in mein Unternehmen, wenn ich einen Grund suche, warum ich sie nicht einstellen muss. Also wenn ich einen Grund suche, sie zu benachteiligen, dann kommt die Behinderung ins Spiel. Wenn wir aber ein gemeinsames Ziel haben, das wir gemeinsam erreichen wollen, dass wir zusammen was forschen, dass wir zusammen Business aufmachen oder irgendetwas tun, ja, dann werde ich ja immer nach Wegen und Ideen suchen, wie damit umgegangen wird, dass wir unterschiedliche Stärken haben. Und da geht es dann nicht um Inklusion. Inklusion, glaube ich, ist so immer das Pflaster, das wir dann holen, wenn halt soziale Kontrolle im Raum ist und wir halt trotzdem nicht unsere Privilegien, unsere Hierarchien antasten wollen.
Soziale Kontrolle im Sinne von, wie du es am Anfang gesagt hast, von so Regelwerken und Drehbüchern, die Normalität definieren, oder geht es da noch in eine andere Richtung?
Ich glaube, da geht es schon darum, dass ich einen Menschen bestimmte Rechte, bestimmte Möglichkeiten, bestimmte Türen verschließe. Wenn ich einem Mensch sage, du besuchst ab heute die Förderschule und ich verschließe für ihn dadurch die Tür, dass er mit gleicher Wahrscheinlichkeit wie alle anderen möglicherweise einen Schulabschluss kriegen, was ja durchaus vorkommen kann in bestimmten Förderschwerpunkten, dann verschließe ich hier ja eine Tür. Und das ist genau soziale Kontrolle. Ich entscheide etwas über einen Menschen hinweg und verändere damit etwas in seinem Leben. Und dann ist natürlich die Begründung, weil die Person behindert ist, mache ich das. Nicht aus irgendeinem anderen Grund, sondern hier ist die Behinderung. Genauso wie das andere Beispiel schon gesagt, wenn ich jemandem sage, eigentlich wären sie ja richtig gut geeignet für den Job, aber ja, ich weiß jetzt, wir möchten uns da nicht überfordern und so weiter und so fort. Auch das gibt es ja, da glaube ich, sind die meisten Menschen, die jetzt nicht traditionelle Wege mit Behinderung durchlebt haben, sehr, sehr erfahren. Ich ja auch, also auch wenn heute ein Professorentitel vor meinem Namen steht, habe ich, glaube ich, auch gefühlt 160 abgelehnte Bewerbungen verschickt in meinem Leben mit allen Demütigungen und Erniedrigungen, die damit verbunden sind. Also das ist ja schon eine typische Erfahrung. Und das sind so Situationen sozialer Kontrolle, die heftig sind. Das gibt es natürlich auch im privaten Bereich oder im freundschaftlichen Bereich, auf dem Heiratsmarkt, auf dem Beziehungsmarkt, wo ja dann auch reguliert wird. Ach ja, eigentlich wärst du ja so ganz toll und ich bewundere und wie du dein Leben meisterst und man weiß, okay, jetzt wurde hier
Ja,
gerade die
kommt das
soziale
Nein.
Kontrolle
Ja.
verschoben.
Haben wir irgendwie alles schon mal gehört, glaube ich. Ja, nee, total. Also, und das ist ja auch das, wo dann diese Schlagworte, die ja jetzt eben auch gerne gerade fast zu Modeworten avancieren, eben dann auch verpuffen oder eben nur noch Lippenbekenntnisse bleiben, wenn man eben tatsächlich ja auch gerade in so einer Bewerbungsphase oder in einer Kennenlernphase oder wo die Zugänge geklärt werden müssten, eben ja nie mit Sicherheit sagen kann, dass es jetzt an der Behinderung gescheitert ist. Ja, also man könnte es wahrscheinlich in den seltensten Fällen nachweisen, weil es natürlich nie so offen ausgesprochen ist und man das meistens ja nur zwischen den Zeilen hindurch hört oder durchliest. Aber da beginnt ja sozusagen schon mal dieses grundsätzliche Problem. Ich glaube, Carsten, du hattest ja auch mal noch mal ein paar Zahlen auch recherchiert und angeschaut, dass es eigentlich um die Teilhabe jetzt am Arbeitsleben gar nicht so schlecht bestellt ist, aber so von dem, was wir so kennen, wenn wir in Unternehmen reingehen und wenn wir an unsere Erfahrungen und Berufserlebnisse denken, zeichnet sich da ja immer noch so ein bisschen anderes Bild, oder?
Ja, ich merke bloß gerade, da ist schon so viel gerade im Raum. Ich würde gerne mit euch erstmal nochmal ein bisschen Struktur machen, weil das war jetzt gerade wirklich alles sehr, sehr viel. Wir sind ja sozusagen von diesem Normalitätsbegriff gestartet. Und dann hatten wir drin, es gibt also irgendwelche organischen, ich möchte es jetzt mal Abweichungen nennen, ja, in Form von zum Beispiel einer Augenerkrankung, einer Verletzung. Ja, oder klassisch halt nach den no, Definitionen von Behinderung, physische, psychische Beeinträchtigung, um das Wort mal hier mit in den Raum zu bringen, die dann soziale Folgen haben. Also wir hatten ja diesen rechtlich anderen Status zum Beispiel jetzt schon drin. Also wenn du eine bestimmte körperliche Eigenschaft, Klammer auf, Beeinträchtigung, Klammer zu, mitbringst, dann kann das Einfluss auf deinen schulischen Weg haben, auf deine Bildung, auf deinen beruflichen Weg. Es hat auch Einfluss auf die Passung zu sozialen Normen im Sinne von Erfüllbarkeit von sozialen Drehbüchern und damit Rollen. Habe ich noch was vergessen?
Ich überlege gerade, ob wir die Rahmenbedingungen auch reinnehmen sollen, also umweltbedingte Beeinträchtigungen, die ja auch immer mit dem biologischen Kern mitbestimmt sind, wenn wir den mal annehmen.
Wie
Also ich würde
die.
schon nochmal hier eine Differenzierung machen zwischen Menschen, bei denen tatsächlich so ein biologischer Kern ursächlich für Behinderung ist. Das ist ja nicht bei allen Zuschreibungen, die mit Behinderung zu tun haben, gegeben. Das würde ich unterscheiden. Und dann kommt es natürlich schon darauf an, dass bestimmte Behinderungen oder Beeinträchtigungen, wenn wir die dann Beeinträchtigungen nennen wollen, schon dazu führen, dass wir in die Gesellschaft halt auch weniger reinpassen. Weil natürlich, wenn wir bei Normalität sind, hat man irgendwann entlang der Normalität festgelegt, dass wir für Zeitungen eine Schriftgröße 8 oder 10 nehmen. Und wenn halt jemand zu sehr von der Norm abweicht, ist das zu klein oder zu groß. Ich weiß es nicht, wie auch immer wir es sehen wollen. Und wenn jemand 2,10 Meter ist, dann hat er halt auch ein Problem im Flugzeug, möglicherweise, wenn er sich nur Economy Class leisten kann, weil wir eine Normalität haben. Also gibt es einen gewissen biologischen Kern, der Einschränkungen auch mit sich bringt, weil die Welt nun mal so gestaltet ist, wie sie gestaltet ist. Deswegen würde ich das neben den einstellungsbedingten Barrieren auch noch die umweltbedingten Barrieren hinzufügen, die in Wechselwirkung gehen mit den Beeinträchtigungen, die eben körperlicher, seelischer oder wie auch immer Natur gestrickt sind. Dann sind wir ja sehr nah bei der Definition im Sozialgesetzbuch von Behinderung.
Aber wie ist denn das nun? Wo ist denn dann der, um es wirklich nochmal wirklich greifbar und praktisch zu machen, wo ist denn nun der Unterschied, ob ich für ein Regal in einem Supermarkt zu groß oder zu klein bin, also nicht an meine Ware komme, oder halt aufgrund einer Sehbeeinträchtigung, um an dem Modell zu bleiben, die Waage nicht bedienen kann. Was macht das eine zur Behinderung und das andere nicht?
Die sozialrechtliche Zuschreibung, tatsächlich nur die, weil die das erleben, dass ich, wenn ich an die Spargel nicht drankomme, weil die zu weit oben sind, habe ich ja die gleiche Situation, dass ich jetzt Unterstützung brauche. Aber das ist ja nicht eine Situation, die, die werde ich als Behinderung erleben, aber eben nicht in dem Sinne, wie Behinderung im Sozialrecht zu sehen ist. Das sind ja all das, das sind wir genau bei dem Beispiel am Anfang. Das sind ja alltägliche Situationen, die vorkommen, wo Menschen Lösungen suchen, das tun sie ja auch, und die zu suchen, zu überwinden. Die Person, die eine sozialrechtlich zugeschriebene Behinderung hat, die muss halt zusätzlich mit sich verhandeln, okay, ist das jetzt, weil ich eine Behinderung, also weil ich diese Zuschreibung habe, weil die sichtbar ist, weil ich bestimmte Dinge nicht kann, weil mir eine Inkompetenz unterstellt wird. Also da kommt einfach dieser Prozess dazu. Für den Alltag spielt das aus meiner Sicht kaum eine Rolle, weil ich bin für mein Leben ja irgendwo auch selbst verantwortlich und muss halt an die Spargel rankommen. Das ist das Ziel. Und dafür brauche ich einfach eine Lösung. Was in meinem Schwerbehindertenausweis steht oder wo auch immer irgendein Ärztin, eine Ärztin oder ein Arzt meinte zu wissen, was mit mir ist, das, glaube ich, spielt da überhaupt keine Rolle. Also im Leben tun wir allein und müssen selbst die Verantwortung dafür tragen.
Ja und nein, also ich, klar, natürlich müssen wir irgendwie unser Leben meistern, das wollen wir ja auch. Die Selbstbestimmtheit ist zum Beispiel mir auch immer irgendwie extrem wichtig. Die war mir früher sogar so wichtig, dass ich eben immer vorgegeben habe, mehr zu sehen, als ich es tatsächlich tue. Aber ich finde schon, dass es ja auch ein genuines Interesse geben muss der Mehrheitsgesellschaft oder generell auch ein, wenn wir es jetzt mal ganz blöd sagen, ein kommerzielles Interesse geben muss, sowohl von Arbeitgebenden als auch jetzt von Supermarktbetreibenden, dass jeder an den Spargel kommt. Und gut, das mit der Waage ist dann jetzt, wie gesagt, jetzt nicht mehr das ursprüngliche Problem. Aber wenn ich die Zugänge so mache, dass sie eben bestimmte Gruppen ausschließen, dann habe ich ja auch einen kommerziellen Verlust. Also in meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass in dem Supermarkt, wo ich davor immer eingekauft habe, waren die immer so krass unfreundlich, selbst wenn ich sie gebeten habe, mir was zu helfen, dass ich dann gesagt habe, gut, dann komme ich da halt nicht mehr hin. Ne? Oder wir hatten vor dem Vorgespräch die Restaurants, die man dann irgendwann von seiner Liste streicht, weil die da einfach so mega unfreundlich sind und sagen, nee, sorry, das mache ich so nicht. Und da finde ich schon, also ich bin total bei dir zu sagen, wir sind für unser Leben selbst verantwortlich, wir können nicht alles abladen auf jemand anderen und dann, wenn es mir so wichtig ist, muss ich halt irgendwie einen Weg daraus finden. Und ich glaube, da sind wir ja auch alle irgendwie täglich Meister drin, immer wieder neue Wege zu finden, wie wir uns selber helfen können. Aber ab wann kippt das denn, dass man sagt, die institutionellen und strukturellen Barrieren, die sind so hoch oder Hürden, die sind so groß, dass sie immer wieder das Problem oder dass sie die immer wieder auf das Individuum zurückspielen. Und da, finde ich, muss man irgendwie so eine Zwischenlösung finden.
Ich würde es gar nicht als Zwischenlösung sehen. Also was ich jetzt ja genannt habe, sind diese alltagssituativen, individuellen Situationen. Da gilt das natürlich mit der Problemlösung. Selbstverständlich gibt es eine staatliche Aufgabe, eine staatliche Selbstverpflichtung, Menschen mit Behinderung nicht zu benachteiligen. Das sollte ich damit auf keinen Fall in Frage stellen. Selbstverständlich hat der Staat eine Aufgabe, da Unterstützung zu leisten. Selbstverständlich hat der Staat eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Zugänglichkeit, dass Nutzbarkeit, dass Auffindbarkeit, also dass insgesamt Barrierefreiheit umgesetzt wird. Dafür sollen und müssen Normen vorgegeben werden, was ja auch zum Teil gemacht wird. Wie die dann umgesetzt werden, ist eine andere Frage, damit Benachteiligungen nicht entstehen. Das ist elementar. Und selbstverständlich kann der Staat verlangen, dass bestimmte sozialrechtliche Zuschreibungen erfolgen, um zusätzliche Unterstützungsleistungen zu bieten. Also das, was ich vorher gemeint habe mit Schwerbehindertenausweis, was mir in der Situation, im Alltag nicht wirklich viel bringt, wenn die Waage eben nicht spricht, obwohl es möglicherweise staatlich vorgesehen wäre, was es im Moment meines Wissens nicht ist.
Nee, noch nicht. Nee.
Genau. Habe ich natürlich mit dem Schwerbehindertenausweis die Zuschreibung erhalten, um damit eine Unterstützungsleistung zu bekommen, was zum Beispiel bei Sehbeeinträchtigungen möglicherweise Assistenzleistungen sein können oder Blindengeld oder Sehbehindertengeld, wie auch immer sein kann, um diese Nachteile auszugleichen. Aber mit der Situation im Alltag, und das ist so mein Kern, den ich sagen will, hat das alles nichts zu tun, weil mir hilft ja meine Zuschreibung, mein Blindengeld, egal was es ist, nichts, wenn ich ins Taxi steigen will und der Taxifahrer sagt, nö, ich nehme keine Blinden mit.
Ja,
Was mache ich dann?
genau.
Ja.
Oder dir das Handy hinhält, weil er, also diese
So.
Situation hatte ich neulich, dass er einfach wir ein Verständigungsproblem hatten und der mir dann immer das Handy hingehalten hat und wollte, dass ich die Adresse da eintippe. Und dann habe ich gesagt, sorry, das kann ich leider nicht. Ich kann das. Und die Spracherkennung funktionierte bei ihm halt auch nicht. Das war wirklich eine extrem ulkige Situation. Ja, ich würde das gerne auch nochmal auf diese Ebene dann des Beruflichen heben wollen, mal weg von dem Alltäglichen, weil wenn wir da auf die institutionellen und strukturellen Hürden schauen, ist es ja aber doch, glaube ich, in der Realität auch häufig so, dass wir dann eben auf diese individuelle Komponente zurückgeworfen werden. Also mal wieder ein eigenes Beispiel, weil du hast es vorhin auch angesprochen, diese 160 Bewerbungen, die man schreibt, die erfolglos bleiben, wo man zu wenig Gesprächen eingeladen wird, die man führt, sind häufig sehr unschön verlaufen, irgendwie im besten Falle einfach nur awkward. Und dann funktioniert es halt erst in dem Moment, wo man jemanden kennt, weil man eben soziales Kapital hat, weil man Menschen in seinem Umfeld hat, die einen schon länger kennen, die wissen, was man kann und die einen aufgrund dessen einstellen. Und ohne diese Kapitalverbindung oder ohne diesen Rucksack, den auch nicht jeder hat, würde es dann nicht funktionieren. Und dann bin ich ja wieder zurückgeworfen auf meine individuellen Fähigkeiten, mein Netzwerk, meine. Und da denke ich mal, ist noch echt viel Luft nach oben, ne?
Ja, da mache ich mich sicher immer unbeliebt mit meiner Position dazu, aber wir sollten nie vergessen, dass Behinderung nun mal behindert. Und ich weiche ja genau von der Norm ab, wenn man so will, durch meine Behinderung, weil ich bestimmte Dinge anders machen muss, umschiffen muss, gar nicht machen kann. Also weil ich sozusagen alternative Handlungsstrategien benötige. Und das dürfen wir natürlich nicht in dem ganzen Kontext vergessen. Es wird mir sicher möglich sein, mit der durchschnittlichen Arbeitskraft zu konkurrieren, aber ich brauche schon eine bestimmte Leistungsfähigkeit, um das hinzukriegen. Ansonsten wird das eben nicht gelingen, weil sonst könnten wir ja auch nicht wirklich von Behinderung sprechen, wenn es keine Rolle spielt. Und das, glaube ich, muss man in dem Diskurs natürlich immer betrachten. Die Bewerbungssituation ist schon auch dem, also die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt sind schon auch dem geschuldet, weil die durchschnittliche behinderte Person arbeitstechnisch häufig nicht die gleiche Leistungsfähigkeit mitbringt wie der Durchschnittsmensch, was durch die Behinderung bedingt ist. Sprich, ganz, ganz einfach auf den Punkt bringen, wenn ich eine Bachelorarbeit lese, dauert das bei mir einfach länger in der Korrektur als bei jemand, der das visuell machen kann. Wenn ich programmiere, das war ja auch mein erster Beruf, ich habe angefangen, Informatik zu studieren, als man noch vorwiegend prozedural programmierte, also alles schön der Reihe nach.
Ja.
Und dann kam plötzlich Objektorientierung mitten im Studium und von einem, der da ziemlich gut und schnell war in dem, was er tat, war ich plötzlich vollständig überfordert, weil es mir einfach nicht gelungen ist, an zwei oder drei Bildschirmen mit 15 Fenstern, das ist jetzt etwas übertrieben, aber mit sechs, sieben Fenstern zu arbeiten. Und da ist eine Benachteiligung drin. Natürlich hätte ich Informatiker werden können, mit maximaler Leistung im Mittelfeld mithalten, schätze ich, aber zu den richtig Starken, was damals mein Anspruch war, da hätte es nicht gereicht.
Ja.
Und aus heutiger Sicht, in einer Position, die durchaus begehrenswert klingt, muss ich sagen, naja, ich bezahle jetzt schon meine Leistungsfähigkeit, damit das so passt, wie ich arbeite, mit Zusatzarbeit in meiner Freizeit. Also meine Arbeitswoche dauert nicht 40, 50 Stunden, sondern halt 60 oder 70, um das hinzukriegen, um dem Anspruch gerecht zu werden.
Ja.
Und wir müssen uns schon fragen, ob wir das wollen. Also der Diskurs muss schon auch aufgemacht werden, ob man das will, ob man das kann, ob man das auch durchhält ein Leben lang.
Ja, und auch ob man das muss. Also ich meine, ich bin da total bei dir und klar, das ist bei mir genauso, dass ich eben natürlich auch für bestimmte Dinge länger brauche oder andere Hilfsmittel etc. Aber ich denke, es geht ja eher darum, die Fantasie zu besitzen, zu sagen, dann haben wir eben ein anderes Modell. Also das haben ja diese Unterhaltung führen wir ja auch mit der Teilhabe von Familie, also der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ne? Kann ich mir vielleicht den Job dann zur Hälfte teilen mit jemandem, der Elternzeit oder der Care-Arbeit macht, ja? Oder so. Also muss ich denn immer auf diese 40 Stunden bestehen? Und weil das, was du beiträgst zu dem Wissensstandort, den du jetzt da betreibst und zu der Forschung, die du machst, die Bücher, die du schreibst, das ist ja wichtiges, das ist ja ein wichtiger Beitrag. Und klar, ist das jetzt deine persönliche Entscheidung, ob du sagst, ich arbeite halt 60 Stunden, nicht 40, weil ich das jetzt so für mich entschieden habe und das auch gerade noch so kann. Aber auch wenn du sagen würdest, du arbeitest jetzt 30 Stunden oder 25 die Woche und dann muss das andere halt kompensiert werden, fände ich jetzt bei dem Output, der dann rauskommt, nicht schlimm. Also ich meine, das ist dann auch für dich gesellschaftlich tragbar.
Ja, also ich würde mich definitiv für sehr ersetzbar halten. Also das ist, das sehe ich nicht als Herausforderung. Das ist schon ein Moment, also ich bin nach wie vor der Überzeugung, eigentlich brauchen wir schon Überlegungen im Staat, also seitens des Staates, wie man damit umgeht, dass das die Situation ist. Es kann ja schon aus meiner Sicht nicht sein, wenn wir von Teilhabe sprechen, dass ich für die Teilhabe, um mich selbst dann so zu fühlen, dass ich dazugehöre, mehr leisten muss als andere. Und wenn wir das akzeptieren, meinetwegen, das ist eine Entscheidung, die wir politisch treffen können, die wir auch in der Selbstvertretung im Kontext Behinderung treffen können, das können wir alles treffen, dann ist es so. Gewissermaßen habe ich es dann eh bald hinter mir, wenn ich in den Ruhestand gehe. Aber ich selbst würde das schon nochmal versuchen wollen zu durchdenken, wie wir eigentlich damit umgehen. Was müssen wir denn tun, um Teilhabe so zu erreichen, dass die für alle Menschen auch einigermaßen gleich gilt, mit gleichem Kraftaufwand, mit gleicher Anstrengung, mit gleicher Bemühung und auch Belohnung am Ende für das, was ist. Weil Menschen sind nun mal unterschiedlich. Also das hoffe ich, ist von vornherein klar. Und mit Unterschiedlichkeit muss man halt, also wenn Menschen unterschiedlich sind, schaffe ich nicht Gerechtigkeit, indem ich sie alle gleich behandle, sondern indem ich halt das Ungleiche auch ungleich behandle. Das ist nun mal der Weg, wie Staat funktionieren sollte.
Ja.
Spannend, ihr Lieben. Ich schalte mich auch mal wieder ein. mal so für mich Zusammenfassung, Dino. Wenn wir das jetzt mal wirklich auf unseren Fokus ziehen, Teilhabe am Arbeitsplatz und am Arbeitsleben, ja, was ich so jetzt rausgehört habe, ist, es ist auch, also Behinderung ist stark individuell, je nachdem, welche Präferenzen, Fähigkeiten ich grundsätzlich als Mensch mitbringe, verändert sich auch der Umgang oder die Kompensationsfähigkeit meiner Behinderung. Also mit Blick auf dich, offensichtlich bist du geistig sehr stark leistungsfähig, ansonsten hättest du diesen Professor nicht vorm Namen. Wäre das weniger, wäre wahrscheinlich auch deine Leistungsfähigkeit eine andere. Und weniger oder mehr, das ist natürlich immer noch die andere Frage, aber eine andere, also dein Umgang mit Behinderung wäre auch anders. Und in deinem im beruflichen Leben von Menschen mit Behinderung sind wir stark durch auch rechtliche Rahmenbedingungen geprägt, möchte ich es mal nennen. Also du hattest ja da vorhin schon referenziert aufs Sozialgesetzbuch Nummer 9. Das ist ja was jeder Personaler kennen sollte. Da steht ja die rechtliche Definition von Behinderung im Kontext Teilhabe halt drin. Da steht der veränderte Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung, die Beschäftigungspflicht für Menschen mit Behinderung, der Inklusionsbeauftragte als Verpflichtung für Unternehmen und so weiter. Also da sind ja ganz, ganz viele Bedingungen daran geknüpft, dass wir als Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung, da gibt es ja wohl auch noch einen Unterschied, überhaupt erstmal in die Position versetzt werden sollen, gleichberechtigt teilzuhaben. Die Frage ist, taugt das denn was aus deiner Sicht?
Also ich würde das schon nochmal den ganz am Anfang, den Punkt, den du genannt hast, aufgreifen. Also ich glaube, Behinderung ist, wie gesagt, das, was wir halt im Alltag leben. Das hatten wir jetzt ja auch schon mehrfach. Und dann gibt es das sozialrechtliche Unterstützungssystem. Das sozialrechtliche Unterstützungssystem, das durch das Sozialgesetzbuch 9 bedingt ist, das taugt natürlich etwas. Also auf jeden Fall. Wir können die Frage diskutieren, ob denn dieser erhöhte Kündigungsschutz, der ja eine Proforma-Geschichte ist aus meiner Sicht, ob denn diese Absichtserklärungen, die jetzt nicht aus dem Sozialgesetzbuch 9 kommen, sondern im öffentlichen Dienst zum Beispiel enthalten sind, dass wir bei gleicher Eignung schwerbehinderte Menschen vorziehen, was ja auch also wirklich Makulatur ist. Also natürlich wird das alles was bringen, wenn wir so ein Set haben, aus dem wir dann was raussuchen können, was einen Vorteil bringt. Ja, auf der anderen Seite würde ich sagen, wir müssen aber schon aufpassen, ob die Vorteile, ob die Privilegien, die wir da erzeugen, zum Beispiel diesen schönen Satz in den ganzen Ausschreibungen, ob die nicht auf der anderen Seite auch vorwiegend der Entlastung von Menschen dienen, die Personalentscheidungen treffen, weil letztlich auch Menschen mit Behinderung dann mit dem Satz konfrontiert sind. Ja, in jeder Ausschreibung steht es drinnen, also irgendwann muss ja auch mal gut sein, wir machen ja schon so viel und wir tun ja ganz viel und dann liegt es halt irgendwann auch an den Menschen mit Behinderung. Wenn wir solche Systeme schaffen, die eher der Makulatur dienen, die im Prinzip Schwerter ohne Schneide sind, dann finde ich das schwierig. Aber an sich bringt das was. Und natürlich kann man mit allem Zynismus sagen, die zusätzlichen Urlaubstage, das bringt durchgehend Menschen mit Behinderung etwas. Da können sie sich drüber freuen. Wie die zu begründen sind, weiß ich nicht, weil wenn wir von gleichen Rechten sprechen, müssten wir eigentlich auch von gleichen Pflichten sprechen. Und wenn ich nicht nachweisen kann, dass ich einen zusätzlichen Urlaubstag brauche, weil ich tatsächlich zum Arzt gehe, ist das aus meiner Sicht durchaus zu hinterfragen. Aber gut.
Na, da gibt es ja auch den schönen.
Wahrscheinlich auch den Hass auf mich, weil.
Ja, da gibt es ja von Krauthausen, ich weiß nicht, ob es von ihm original stammte, diesen schönen Spruch, ich brauche auch Zeit, behindert zu sein. Finde ich sehr spannend. Aber worauf ich nochmal mehr referenzieren möchte, ist meine persönliche Erfahrung mit diesem Satz bei Ausschreibung, dass Menschen mit Behinderung bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt werden. Das führte bei mir irgendwann in meiner damaligen Bewerbungsphase, die sehr zäh und unfruchtbar war, dazu, dass in meinem Umfeld Menschen nicht verstanden haben, warum ich keinen Job finde. Mit dem Hinweis darauf, ihr werdet doch bevorzugt eingestellt.
Oh, das habe ich auch so oft gehört.
Ja, also wieso findest du keinen Job? Sind deine Zeugnisse zu schlecht und wie auch immer, du wirst doch eigentlich bevorzugt eingestellt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist auch diese schöne Mähre, die höre ich auch immer wieder von wegen, ich kann eine behinderte Person nicht im Arbeitsverhältnis kündigen. Sehr, sehr spannend ist ja der Wirkungsmechanismus zwischen dem Integrationsamt, dass das zu prüfen hat. Natürlich muss ein Arbeitgeber, wenn er eine Person mit Behinderung, mit anerkannter Schwerbehinderung kündigen möchte, das Einverständnis des Integrationsamtes einholen. Man muss sich bloß immer in die Arbeitgebersicht versetzen. Wenn mir das Integrationsamt nur ein einziges Mal verbietet, eine bestimmte Person nicht zu kündigen, werde ich danach nie wieder eine Person mit Behinderung einstellen. Und dementsprechend wirkungsvoll ist dieser Mechanismus auch in meinen Augen. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das anders, aber das ist so mein Erfahrungswert.
Ich stimme dem zu. Also das bringt das nochmal genau auf den Punkt, was ich auch gemeint habe. Ja, also wenn es zur Entlastung dient, bestimmter, sage ich mal, Wünsche äußernder Gruppen, aber in der Praxis dann sogar noch negativ ausfällt. Also ich habe ja nichts gegen Entlastung, wenn das Menschen hilft, meinetwegen. Aber wenn es dann negative Folgen hat, ist es durchaus schwierig zu bewerten. Deswegen beide Punkte sehe ich genauso kritisch. Ja.
Ja, und diese beiden stumpfen Schwerter sind ja dann noch getoppt von dem Verweis auf die, wie ich sie immer nenne, so Vorbildkarriere, behinderte Vorbildkarriere, ne? Also der Verweis auf, ja, aber kennst du nicht diese Sängerin, die Blinde, die jetzt hier sämtliche Preise abgeräumt hat oder die Frau, die das Himalaya erklommen hat und dann dort eine Blindenschule gegründet hat und so, wo ich dann auch immer denke, ja, und du als vermeintlich zur Mehrheitsgesellschaft gehörende, gesunde Person, hast was in deinem Leben bislang erreicht und erwartest jetzt aber von mir, dass ich irgendwie jetzt hier Bäume ausreiße. Das ist ja dann auch immer noch so ein Vorurteil.
Kennst du nicht den blinden Professor aus Würzburg?
Ah, aber ehrlich? Kennst du
ihn? Da bist du ja auch, im Grunde bist du da ja auch ein absolutes Role Model. Also genau auf diese anekdotische Evidenz, dass man sich ja nur hart genug anstrengen muss, ja, damit trotz Behinderung aus dir was wird, Dino, da bist du ja schon eigentlich hast eine sehr dankbare Vita, oder?
Ja, das sieht so aus tatsächlich. Und ich höre das auch immer wieder und es wird mir teilweise auch aus den Kreisen sehbeeinträchtigter Menschen dann so vermittelt, ich solle hier schließlich dankbar sein und ich hätte ja sozusagen den höchsten Apfel auf den Baum gekriegt und so weiter, was ich schon irgendwie schwierig finde. Natürlich ist es so, also ich möchte die Tatsachen hier nicht in Frage stellen, aber dem Ganzen geht halt auch ein Leben voraus von dem Versuch, in die Informatik zu kommen, dem Versuch, wo ich gescheitert bin, also weil ich es wie vorher beschrieben nicht kann, dem Versuch, in die Buchhaltung und Wirtschaftsprüfung zu kommen, was ja auch mal, ich bin ja auch in meinem ersten, in Italien, in der Oberschule zum Buchhalter ausgebildet worden, was auch nicht ging, weil ich Rechnungen nicht lesen konnte, die damals noch handschriftlich waren. Also man stelle sich das mal vor.
Ja, ja,
dann gibt es den Beruf des Lehrers, den ich im Umzug nach Deutschland nicht mehr ausführen konnte, weil einfach zu viele Kinder in einer zu kleinen Klasse waren, was in Italien anders war. Hm. Dann war der Versuch, Physiotherapeut zu werden, hat auch nicht geklappt. Da wollte man mich in der Schule nicht mehr haben. Und so kam dann irgendwann Universität und den Weg bin ich dann gegangen. Aber ich will nicht sagen aus Verzweiflung, aber aus der Not heraus zu versuchen, in der Situation das Beste draus zu machen. Und dass dann zufällig Professuren, bei so wenigen Professuren, die es gibt, auch noch in der genau der richtigen Reihenfolge unbesetzt sind, ist sehr, 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 sehr viel Glück. Deswegen will ich eher das dem Glück zuschreiben. Natürlich nehme ich mich selber auch nicht raus. Ich habe auch bestimmte Talente mitgekriegt. Aber es ist ganz sicher nicht so, dass das die ultimative Leistung ist. Nee, wenn meine Leistung gezählt hätte, würde ich heute ganz was anderes machen.
Du möchtest deine Lernreise zu diesem Thema fortsetzen? Dann schau mal in die Shownotes oder besuch uns auf www.tomatenaufderfantasie.de. Dort haben wir alles bereitgestellt, was du dazu brauchst. Viel Spaß!
Du möchtest uns im Podcast besuchen oder in deine Organisation einladen? Dann kontaktiere uns unter besuch@tomatenaufderfantasie.de.